Feinde und Fremde. Wir möchten Ihnen hier Einblick in die Konflikte von zwei sehr unterschiedlichen Paaren geben. Zwischen den Problemen, mit denen Sie zu kämpfen haben, liegen Welten. Das eine Paar ist mit einer katastrophalen Beziehungskrise konfrontiert, die es vor die Frage stellt, ob seine Ehe noch zu retten ist. Das andere Paar erlebt, dass sich ein überraschender und verletzender Streit an einer relativ unbedeutenden und alltäglichen Sache entzündet. Aber beide Paare werden von ihren Affekten überflutet. Paar Nummer 1: Stan und Susan. Stan und Susan haben allem Anschein nach ihr Leben bestens im Griff. Stan ist ein hochkarätiger Tennisprofi in Topform. Susan, die ihn auf seinem Weg zum Spitzensportler unterstützt hat, als er versuchte, zum Turnierspieler aufzusteigen, ist stolz darauf, wie weit sie gekommen sind. Sie zogen häufig um, als Stan sich als Sportler beweisen musste und sich zum Profi hochgearbeitet hat. Aber jetzt konnten sie sich endlich in einem Haus und einer Gemeinde niederlassen, die Susan liebt. Über Geld brauchen sie sich keine Gedanken zu machen. Stans Name ist praktisch jedermann ein Begriff, und entsprechend verdient er. Nachdem sie sich jahrelang um eine Schwangerschaft bemüht hatten, entschlossen sie sich zu einer In-vitro-Fertilisation, und es klappte gleich beim ersten Versuch. Zwillinge. Die Babys sind inzwischen schon Kleinkinder und ganz schön anstrengend. Sie sind quick lebendig und sorgen ständig für Wirbel. Stan ist häufig auf Reisen und fährt zu Matches auf der ganzen Welt, sodass er oft wochenlang weg ist. Susan stemmt die Kinderbetreuung mit Hilfe ihres wunderbaren Kindermädchens, das sich allmählich mehr wie ein zweiter Elternteil anfühlt als Stan. Sie und die Kinder freuen sich immer auf Stans Rückkehr. Aber wenn er dann endlich da ist, kann sich die Lage noch chaotischer anfühlen als sonst, weil die Kleinen lautstark die Aufmerksamkeit ihres Vaters einfordern und mächtig aufdrehen. Wenn Stan und Susan miteinander ausgehen, erzählt ihm Susan alles, was mittlerweile im Leben der Kinder passiert ist, und bedauert es, dass er so vieles davon versäumt. Eines Tages klingelt zu Hause das Festnetztelefon. Als Susan abnimmt, fragt eine Frauenstimme, ob Stan zu Hause sei. »Nein«, sagt Susan, »er ist bei dem Match in Tampa. Aber er sollte auf dem Handy erreichbar sein. Wer spricht da?« Die Frau sagt ihren Namen, und der kommt Susan bekannt vor. Vielleicht ist das jemand von Stans Team. Er hat einen kleinen, wechselnden Stab von Leuten, die für ihn arbeiten. Einen Manager, eine Assistentin, jemanden für die sozialen Medien. Die Frau am Telefon murmelt etwas davon, dass sie ihn auf dem Handy nicht erreichen kann, was Susan merkwürdig vorkommt. »Arbeiten Sie für ihn?«, fragt Susan verwirrt. Die Frau legt auf. Als Susan Stan von dem seltsamen Anruf erzählt, sieht sie sofort einen ungewohnten Ausdruck über sein Gesicht huschen. Angst. Schuld. Sie stellt ihn zur Rede. Er leugnet, dass er irgendetwas tut, was nicht in Ordnung ist. Aber als sie ihn unter Druck setzt, knickt er ein und gibt zu, dass er eine Affäre hat. Sie läuft schon seit fast einem Jahr. Er hat die Frau bei Freunden kennengelernt, bei einem Match. Sie flog zu seinem nächsten Match und tauchte auf der Party danach auf. Und es passierte einfach. Er hatte es nicht vorgehabt, es bedeutete nichts, es war einfach nur Sex. Ihr bleibt die Luft weg, als hätte ihr jemand in die Magengrube geboxt. Sie ist baff. Über ihn, dass er zu so etwas fähig war. Über sich selbst, weil sie so dumm war. Das Ganze kommt ihr absolut surreal vor. So etwas passierte anderen Leuten, den Figuren im Fernsehen. Aber doch nicht ihr und Stan. Stan, der ihr im College von einer Hausparty zur anderen gefolgt war, um ihr zwanglos zu begegnen und dann überrascht hat, wenn er sie zufällig wieder und wieder auf der Tanzfläche traf. Stan, der ihre neugeborenen Zwillinge im Arm gehalten und geweint hatte. Alles, was sie sicher zu wissen glaubte, entpuppt sich als Lüge. Ihre ganze Welt bricht zusammen. Sie hat nur eine einzige Frage. Wie konntest du uns das antun? Stan fühlt es schon. Reue, Scham. Aber das gefällt ihm nicht. Er hat sein Verhalten rationalisiert. Sie hat nie Zeit für mich. Wir sind mehr wie Leute, die zusammen ein Geschäft führen, nicht wie ein Liebespaar. Sie wird es nie erfahren. Die Leute machen das die ganze Zeit. Es ist keine große Sache. Ich verdiene das. Er wird sehr defensiv. Sie greift ihn noch härter an. Schockiert, dass er nicht sieht, wie falsch er sich verhält. Er verteidigt sich heftiger, verschanzt sich. Sie ist nicht warmherzig zu ihm. Sie haben nie mehr Sex. Sie blockt ihn die ganze Zeit ab. Sie hat gar kein Interesse mehr an ihm. Warum macht ihr die Sache denn so viel aus? Sie hat nur noch Augen für die Kinder. Es ist, als wäre er unsichtbar. An diesem Punkt ist er überflutet. Sie ist überflutet. Beiden schlägt das Herz bis zum Hals. Adrenalin flutet durch ihre Adern. Stans physiologische Reaktion ist noch schneller hochgefahren als die von Susan und hat ihn überwältigt. Und er wird erheblich länger brauchen, um wieder herunterzukommen. Warum ist das so? Aus evolutionären Gründen, die mit dem Schutz des Stammes und der Jagd von gefährlichen Tieren als Nahrung zu tun haben, hatten unsere vorgeschichtlichen männlichen Ahnen einen Überlebensvorteil. Wenn sie als Reaktion auf Gefahr ihre Adrenalinausschüttung schnell hochfahren und halten konnten. Wer diese schnelle Reaktion hatte, konnte besser Feinde abwehren und nach Nahrung jagen. Und da solche Menschen länger überlebten, wurden ihre Gene mit höherer Wahrscheinlichkeit weitergegeben und schließlich von unseren heutigen Männern geerbt. Diese Art von lang anhaltender Angriff- oder Fluchtreaktion hat vielleicht einmal Stans fernen Vorfahren geholfen zu überleben, aber heute tut sie ihm keinen Gefallen mehr. »Ich weiß nicht, warum ich überhaupt noch nach Hause komme«, brüllt er. »Dir ist es ja völlig egal, ob ich da bin.« »Hätte ich dich doch nie gesehen«, schluchzt Susan, »dann wäre ich heute viel glücklicher.« In den folgenden Tagen, Wochen und Monaten streiten sich Stan und Susan in einer Weise, die bisher im Verlauf ihrer Ehe noch nicht vorkam. Sie können nichts mehr besprechen, ohne vollständig überflutet zu werden und alles sofort auszuspucken, was ihnen in den Sinn kommt, so hässlich es auch sein mag. Sogar Gespräche, die ruhig beginnen, wie eines darüber, wie sie mit den Kindern umgehen sollen, solange sie versuchen, ihre Probleme zu lösen, eskalieren sehr schnell so weit, dass beide Nervensysteme extrem überlastet sind und ihre Besitzer einander anschreien und vor lauter Wut mit Gegenständen werfen. Eines Abends schmettert Stan ein Trinkglas auf den Küchenboden. Es zerspringt in 1000 Stücke, und eine Scherbe trifft Susan am Bein und schneidet sie so, dass es blutet. Entsetzt erkennen die beiden, dass sie jede Kontrolle verloren haben. Sie beschließen, eine Therapie zu machen und landen in unserer Praxis. Diese Geschichte haben sie Julie Schritt für Schritt geschildert, um ihr zu erklären, was sie zu einer Intensivtherapie zu ihr gebracht hatte. Es war nicht leicht für sie, ihre Geschichte zu erzählen. Beide gerieten dabei viele Male in eine Überflutung. Susan weinte und wurde dann wütend, Stan wurde wütend und schaltete dann ab. Als Julie sie aufforderte, einander an Ort und Stelle in der Praxis zu fragen, wie es ihnen ging, lief das Gespräch wie folgt. Stan, fragen, wie es ihr geht? Okay, schätze ich, sicher, also. Hey, wie geht es dir heute? Susan mit einem ungläubigen Lachen. Naja, ziemlich beschissen, was glaubst du denn? Was soll das heißen, was glaubst du denn? Das soll heißen, dass du mein Leben zerstört hast. Natürlich fühle ich mich beschissen. Hey, das liegt nicht allein an mir. Du bist diejenige, die sich zuerst zurückgezogen hat. Du hast dir nichts mehr aus mir gemacht. Du hast aufgehört, mir eine echte Ehefrau zu sein. Ich bin die Mutter von Zwillingen. Hast du jemals versucht, dich ganz allein um Zwillinge zu kümmern? Nein, nie. Nicht einmal bei deinen eigenen Kindern. Und gib mir nicht die Schuld an deiner Affäre. Die ist deine Schuld. Ich weiß. Aber wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, okay? Was soll ich sonst noch machen? Ich weiß, dass es dir leid tut. Doch, doch, aber du bist so ich-bezogen. Du willst die Lage gar nicht besser machen. Du willst einfach nur, dass ich mich weiter schlecht fühle. Du willst mich unter dem Daumen halten und mich kontrollieren.
Dich kontrollieren?
Ha. Du musst dich schon selbst kontrollieren. Du widerst mich an. Ich bin hier raus. Ich will nicht mal mehr dein Gesicht sehen. Erkennen Sie, wie sehr beide Partner in nur wenigen Augenblicken von ihren Affekten überflutet wurden? Kein Wunder. Beide bombardierten einander mit Kritik und Verachtung. Jetzt wollen wir die Geschichte eines anderen Paars hören, bei dem es ebenfalls zu einer Überflutung kam, die sich aber in anderer Form zeigte. Paar Nummer 2, Nora und Robbie. Nora und Robbie, ein erfolgreiches Paar Anfang 40 mit 2 Einkommen, hatten sich schon auf dem College ineinander verliebt und früh geheiratet. Ihre Kinder sind Teenager. Aber manchmal sieht es so aus, als bräuchten sie noch ebenso viel Hilfe bei den einfachsten Alltagsdingen wie als Kleinkind, witzeln die Eltern. Besonders am Morgen. Beide abgefüttert und mit all ihren 7 Sachen rechtzeitig in ihre jeweilige Schule zu bekommen, eines in die Highschool, eines in die Mittelschule, scheint die Kräfte eines Herkules zu erfordern. Werden wir sie noch auf dem College anrufen und ihnen sagen müssen, sie sollen sich die Zähne putzen? Flüsterte Nora kürzlich eines Morgens ihrem Mann zu, als eine verdrossene 14-Jährige sie mit zusammengekniffenen Augen quer durch die Küche beäugte. Sie lachten beide leise in sich hinein. Am Morgen des Streits ist Nora, die sich in letzter Zeit bei der Arbeit sehr ins Zeug gelegt hat, krank. Richtig krank. Sie ist Unternehmensjuristin bei einem großen Hightech-Unternehmen und muss in weniger als einer Woche einen großen Vertrag zum Abschluss bringen. Sie fühlt sich schrecklich. Hämmernde Kopfschmerzen. Der ganze Körper tut weh. Sie hat Fieber. Könnte Corona sein. Sie macht einen Test und er ist negativ. Aber es ist vielleicht einfach noch zu früh für ein positives Ergebnis. Normalerweise isst sie schon vor den Kindern auf und stellt ihnen alles bereit, was sie zum Frühstück brauchen. Schalen und Löffel, Instant, Haferflocken, Milch, in Scheiben geschnittene Bananen. Aber sie fühlt sich, als sei sie unter einen LKW geraten. Robbie hingegen ist nicht krank, aber er ist erschöpft. Er hat das ganze Wochenende an der Holzterrasse gearbeitet, die er gerade auf der Rückseite des Hauses anbaut. Er möchte sie fertig haben, ehe das Wetter regnerisch wird. Und es war eine lange, elende Plackerei. Ihm tut alles weh, und er hat das Gefühl, er hätte kein Wochenende gehabt. Doch als Nora ihm sagt, dass sie sich schrecklich fühlt, sagt er freundlich, dann schlaft er noch ein bisschen und geht das Frühstück für die Kinder machen. Nora döst ein und wacht einige Zeit später wieder auf, als Robbie den Kopf durch die Schlafzimmertür streckt. Robbie, ey, ich muss los. Ich wollte dir nur kurz sagen, dass es schon 7.40 Uhr ist. Die Kinder kommen zu spät in die Schule, wenn du nicht in den nächsten 5 Minuten losfährst. Nora, oh, ich dachte, du bringst die Kinder. Ich kann nicht, Schatz. Ich komme zu spät. Ihre Schulen liegen in der entgegengesetzten Richtung. Ich muss los. Liebling, ich bin richtig krank. Könntest du das nicht ausnahmsweise einmal machen? Ausnahmsweise? Moment mal, ich bin gerade früh aufgestanden und habe deinen Job erledigt. Und jetzt bin ich der Böse. So krank kommst du mir auch wieder nicht vor. Ich denke, eine Fahrt von 10 Minuten kriegst du sehr wohl hin. Woher weißt du denn, wie krank ich bin? Ich fühle mich schrecklich. Ich denke, es könnte Covid sein. Okay, wenn das so ist. Ich dachte, es sei nur eine Erkältung. Tut mir leid.
Nein, es ist schlimmer.
Und warum bist du nicht netter zu mir?
Ich bin immer nett zu dir. Ich mache ständig alles Mögliche für dich.
Nora, was zum Teufel glaubst du denn, was ich die letzten 3 Wochen gemacht habe, als du an diesem Vertrag gearbeitet hast? Ich bin allein letzte Woche 3-mal früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe mich um alles gekümmert, was hier liegen geblieben ist.
Oh, da musst du mal ein paar Wochen lang das aufräumen, was liegen geblieben ist. Weißt du, wie viele Jahre ich mich um deinen liegen gebliebenen Kram gekümmert habe?
Wie bitte?
Du hast gehört, was ich gesagt habe.
Ich fasse es nicht, dass du sowas zu mir sagst, nach alledem, was ich für dich und die Kinder mache.
Ach, komm mir nicht mit diesem Schrott. Du tust immer so, als würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du einfach nur deinen Teil erledigst. Als wärst du eine Art Held, weil du für deine Kinder sorgst oder mal eine Toilette putzt. Werd erwachsen, Robby.
Robby verschwindet abrupt und knallt die Tür zu.